Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, oh Jesus, du bist hier. Wir können dich nicht sehen, aber wir können dich fühlen. Und ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprichst. Du sprichst zu uns durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren und Augen. Ich bitte dich, dass dein Wort allen erreicht, ob hier, ob zu Hause, ob oben oder unten in anderen Räumen. Sprich jetzt zu uns, denn du hast uns immer etwas zu sagen. Und wir wollen hören, was du uns jetzt sagen möchtest. Ich danke dir, Jesus, denn du bist gut und treu. Und ich danke dir, dass du dieses Gebet bereits schon erhört hast. In deinem mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Einen schönen guten Morgen. Ihr könnt gerne wieder Platz nehmen, die noch stehen. Halleluja. Gott ist gut. Die mich nicht kennen, mein Name ist Dennis? Dennis. Okay, wer es wissen möchte, Gattarello. Und die das Skript gerne mitlesen wollen, können direkt hier mit dem Handy vor euch, die neu sind, ein ganz herzliches Willkommen. Wir sind da gut aufgestellt, versuchen es unser Bestes. Also vor euren Augen am Stuhl ist da so ein QR-Code. Ihr könnt bei Interesse auch in anderen Sprachen, die ihr dort seht, gerne das bescheinende Skript, was ich vorbereitet habe, mitlesen. Wir kommen jetzt zum Wort Gottes zur Predigt. Und ja, also tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich muss mich an der Predigt halten. Aber 5 Minuten nehme ich mir trotzdem. Bei so vielen neuen Menschen, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber wenn du es noch nie gehört hast, dann muss ich es dir sagen. Und zwar die beste Botschaft, die es gibt. Die wirst du jetzt in 5 Minuten hören. Ich sage immer, weil ich bin Lehrer an einer Schule, ich sage immer zu Schülern, weil die wissen, oh nein, jetzt fängt er an. Und dann sage ich, dann wähle ich mir immer einen aus und sage, stopp die Zeit. André, nach 5 Minuten sagst du stopp, okay? Hast du verstanden? Gut. 5 Minuten. Ich versuche mein Bestes. Worüber möchte ich jetzt 5 Minuten sprechen? Falls du dir die Frage stellen solltest, was mache ich eigentlich? Oder was sind das hier für komische Menschen? Warum grinsen sie alle so schelmisch? Und warum haben die Hände hoch? Und warum bewegen sie sich? Und warum sind die, was haben die denn heute Morgen genommen? Bin ich hier überhaupt richtig? Und um was geht's eigentlich? Da möchte ich es dir in 4 Minuten erklären. Das war nur die Einleitung. Vor vielen Jahren, vor tausenden Jahren, ich weiß nicht, vor wie vielen, hat Gott gesagt, lass uns den Menschen machen. Und Gott erschafft dich, Gott erschafft mich, Gott erschafft uns. Und Gott erschafft uns nach seinem Bild. Und Gott liebt uns. Und am Anfang, als Gott die Menschen erschaffen hat, schaut mal nach vorne, da war eine Verbindung, seht ihr? Da war eine Verbindung zwischen Gott und uns. Und es war alles gut. Und Gott sprach mit den Menschen und die spazierten im Garten und er schuf ihn nach seinem Bild und Adam war begeistert von Gott und Eva auch und es war alles gut. Doch dann treffen wir eine Entscheidung. Und du hast sie auch mal getroffen, sag nicht nein. Wir haben alle in unserem Leben, weil die Bibel sagt, da gibt es keine Ausnahme, wir alle haben Fehler gemacht. Die Bibel nennt das Schuld, Sünde. Und Gott liebt den Menschen, Gott liebt dich, aber Gott hasst, was wir oft so tun. Lüge, Neid, Hass, Zank, Eifersucht, alles. Und Gott verlässt den Menschen, aber nicht, weil er uns nicht liebt, aber weil er die Sünde hasst. Weil er ist ein heiliger Gott, er ist weiß wie Schnee und unsere Sünden, Fehler sind so schwarz wie Pech. Und deshalb können wir Gott nicht sehen. Und wir unten sind alleine. Und jetzt überlegt Gott. Und er lässt es nicht so stehen. Und Gott kommt damit nicht klar. Und Gott versucht auf allen Wegen, uns zu erreichen. Er versucht, die Verbindung wiederherzustellen. Aber es funktioniert nicht, weil der Mensch geht seinen eigenen Weg. Weil letztendlich sagen wir, ich entscheide. Es ist mein Leben. Und ich mache dies. Und es geht um mich. Und ich will glücklich sein. Und ich. Und da ist kein Platz mehr für Gott. Da ist kein Platz mehr für Gott. Aber Gott verschafft sich den Platz, weil er uns so sehr liebt. Was sind wir Menschen, dass er uns so sehr liebt? Aber er liebt uns. Und er trifft eine Entscheidung. Und diese Entscheidung bricht Gott das Herz. Es hat sein Herz durch Sport. Aber er hat es getan, weil er uns liebt. Er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn Jesus, seinen einzigen Sohn, für uns am Kreuz sterben ließ. Nur durch Jesus Christus ist die Verbindung wiederhergestellt. Und ich kann jetzt nach oben schauen und sagen, mein Vater, nicht weil ich es verdiene, nicht weil ich so gut bin, aber weil er, Jesus, die Schuld auf sich genommen hat. Meine und deine Schuld. Alles, was du falsch getan hast, kannst du heute, hier und jetzt im Gebet, gleich wenn wir nach der Predigt beten, nach dem Gottesdienst sind alle Menschen für dich da. Wir können für dich beten, wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast. Dann warte nicht, mach sie heute. Weil es ist toll, dass du hier bist. Und es ist schön, dass du gekommen bist. Aber es ist noch schöner, wenn du nach Hause gehst mit Jesus Christus. Du bist alleine gekommen, dein Herz war leer und du gehst nach Hause als Tochter, als Sohn Gottes. Das ist der Grund, warum wir ein bisschen heute vielleicht verstrahlt aussehen. Das ist der Grund, warum wir jubeln. Das ist eine Freude. Das heißt nicht, dass ich immer lache. Natürlich gibt es Tage, wo man hier doch, ach Gott, was ist heute los? Aber er hat es für mich getan. André, du sagst nichts. Habe ich noch Zeit? Noch eine ganze Minute? Boah, ich bin gut. Also, das war mir wichtig, dass du im Kurzformat, 3, 4, 5 Minuten, die frohe Botschaft, worauf wir so stolz sind, das Herz der Gemeinde, das Wichtigste im Leben, der Sinn des Lebens, ist Frieden mit Gott, Gott zu kennen und mit Gott zu wandeln. Und wenn du da vielleicht mehr Fragen haben solltest, komm gerne nach dem Gottesdienst nach vorne. Wenn du das noch nie gehört hast und sagst, ich möchte mehr davon wissen, ich möchte auch wissen, wie geht das, mit Gott sich zu versöhnen. Diese Schuld, die ich heute mitgebracht habe, die möchte ich weghaben. Ich möchte auch ein Kind Gottes werden. Denn darum geht es. Egal, was wir hier singen, egal, was wir hier predigen, egal, was wir später anbieten in der Kaffee-Lounge, es geht immer um Jesus. Die Bibel sagt, ob ihr arbeitet, ob du schläfst oder trinkst, tu alles zu seiner Ehre. Spielen, Ehe führen, Kinder erziehen, arbeiten, schlafen, zu seiner Ehre, mit Gott, für Gott und zu seiner Ehre. Das ist das Schönste im Leben. Und das musst du erleben. Das musst du erleben. Dankeschön. Danke. Also, preis Jesus. Wir starten jetzt, wir befinden uns in einer Reihe und wir werden da noch etwas länger sein in dieser Reihe. Und zwar, die Reihe heißt Church on Fire. Church on Fire. Ich klicke, es ist an, aber es bewegt sich nicht. Ach doch, muss ein bisschen Geduld. Genau, das ist unsere Reihe. Wir haben schon seit über 1-2 Monaten darüber geredet. Und die Bibel hat 66 Bücher, wer es nicht wusste. Und ein Buch heißt die Apostelgeschichte. Das ist die erste Gemeinde, die es gab vor 2000 Jahren. Also wir sind jetzt ein bisschen noch zu früh, wir sind ja gerade in der Osterzeit. Das Thema werden wir nächste Woche haben, Ostersonntag. Aber wir befinden uns jetzt rein zeitlich schon bei nach Christi Himmelfahrt, ja nach Pfingsten. Und zwar die ersten Tage, Monate, Jahre in die Urgemeinde. Und wir haben schon feurige Predigen gehört, es hat so stark angefangen, dass der Heilige Geist das Feuer fällt und erstmal waren es 120, die Bibel spricht auch von 500, plötzlich am ersten Tag hat Petrus eine Predigt gemacht und 3000 bekehren sich und dann 5000 und die Gemeinde wächst exponentiell. Und eigentlich sieht alles gut aus, läuft doch. Preis dem Herrn, Halleluja, Himmel auf Erden, Menschen bekehren sich, Halleluja, was will man mehr? Und dann haben wir schon letzte Woche gehört von Felix, aber wo viel Wachstum ist, früher oder später gab es sogar einen Todesfall, ein Ehepaar, die gestorben sind. Wer Interesse hat, die Predigten gibt es alle online auf YouTube, könnt ihr euch anhören. War eine sehr, sehr tiefe und wichtige Predigt. Heute geht es weiter mit dem ersten Streit. Und heute wird das Thema sein, wir werden uns anschauen, also ein anderes Wort für Streit, vielleicht schon mal gehört, Konflikte, ja? Also man hat Konflikte, Interessenskonflikte. Also wenn du etwas willst und jemand anderes will aber was anderes, dann gibt es Spannungen, Reibungen. Ich habe Interessen, der andere hat auch Interessen und wenn sie gegensätzlich sind, dann nennt man das Konflikt. Und falls jemand denkt, ich habe ja gerade davon erzählt, wir sehen alle so herrlich und so fröhlich aus, glaubt ja nicht, dass wir keine Konflikte haben. Ich glaube, einige können hier ein Buch schreiben, ob das jetzt zu Hause Konflikte sind, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, auf der Arbeit. Meine Arbeit besteht nur aus Konflikten. Ich habe schon gesagt, ich arbeite in einer Schule. Was erwartet man da? Ich bin noch gar nicht angekommen und schon auf dem Weg, also mit dem Auto, schon bekomme ich die ersten Nachrichten um 7 Uhr morgens von Konflikten. Und das geht eigentlich den ganzen Tag. Sogar in den Ferien bekomme ich Nachrichten von Konflikten, die noch nicht geklärt wurden. Und da sage ich, Gott, Spannungen hier, Spannungen da. Ah, ich komme Sonntag in die Gemeinde. Das sind auch Konflikte. Ja klar, was erwartest du? Glaubst du, wir sind Aliens? Wir sind ganz normale Menschen und haben unsere Macken. Und je mehr wir wären, so wie heute Morgen, da gibt es vielleicht der eine oder andere, der sagt, ich möchte 2 Stühle. Und der andere sagt, nee, das ist mein Platz. Konflikt. Ja, gleich in der Kaffee-Lounge. Du redest, der andere macht, ah, ich war da, Konflikt. Ja, das geht schnell, das geht so schnell. Parkplatz, ey, ganz gefährlich. Ja, passt, da ist noch Platz, Junge. Also das geht eigentlich den ganzen Tag. Konflikte hier, Konflikte da. In der Urgemeinde war es nicht anders. Die Gemeinde wächst und wir haben Konflikte. Und wir werden uns heute in 3 Punkten anschauen. Moment, erstmal die 3 Punkte. Wie entstehen Konflikte? Wie geht man sie an? Und wie löst man sie? Ich glaube, das dritte ist das Wichtigste. Ne? Also wie Konflikte entstehen, habt ihr gemerkt, man muss nichts tun, die entstehen von ganz alleine. Aber wie gehen wir sie an und wie lösen wir sie? Und es geht jetzt hauptsächlich um gemeine Konflikte, aber meine Lieben, bitte, ich hoffe, dass ich keinen langweile. Ich möchte, dass keiner da sitzt und sagt, ist nichts für mich. Ich habe ja gerade ein paar Beispiele genannt. Wir leben ständig mit Konflikten. Und denkt bloß nicht, dieses Gebet wird Gott nie erhören. Gott, bis zu meinem Tod möchte ich keine Konflikte. Kannst du gerne beten, aber ich sage dir jetzt schon die Antwort. Nein, nicht, weil er dich nicht liebt, weil er Pädagoge ist. Ohne Konflikte geht's nicht. Wir brauchen Konflikte, um zu wachsen. Ist nicht die tolle Message heute, ich weiß. Also es ist ein bisschen Schwarzbrot heute, ja? Okay, fangen wir mal mit ein Konflikt entsteht. Und wir lesen gemeinsam in der Bibel, in der Apostelgeschichte Kapitel 6, erstmal nur den ersten Vers. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Amen, Halleluja, das ist doch was Gutes. Dabei kam es zu Spannungen, anderes Wort für Konflikt, Reibungen, Spannungen, Streit, zwischen den einheimischen Juden, also die sind Juden und die leben in Israel, das sind die einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache, da steht es ja, und denen, auch Juden, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Also alles Juden, aber die einen Juden sind hebräisch aufgewachsen, weil sie in Palästina im Nahen Osten aufgewachsen sind. Die anderen Juden, die haben irgendwann mal gesagt, gefällt uns hier nicht. So ein bisschen so gut bei Deutschland. Ja, so, hier kann ich nicht leben. Ich gehe mal nach Griechenland, ich gehe mal nach Italien, ich gehe mal nach Türkei, ich gehe mal nach Mazedonien, wo auch immer. Und dann irgendwann mal haben sie sich das anders überlegt. Ich will doch nach Jerusalem. Doch, ich bin ja doch Jude. Und die kehren zurück nach Jerusalem und jetzt gibt es Streit, weil wir Juden und Juden haben. Die griechisch sprechenden Juden beklagen sich darüber, und jetzt kommt's, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden. Was ist das Problem? Die Gemeinde wächst und es gibt Spannungen. Und jetzt sagt jemand, aber ist das denn der Wille Gottes? Und da habe ich einen Vers. Petrus sagt, meine lieben Freunde, erschreckt nicht, sagt Petrus, über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Also Petrus sagt hier, manchmal sagen einige, die sagen, Christen dürfen nie streiten. Wo steht das? In der Bibel. Gut, danke schön. Ja, nirgendwo. Christen dürfen nie traurig sein. Wo steht das? Wusstet ihr nicht, dass Jesus auch mal traurig war? Der war traurig und hatte Todesängste. Christen dürfen nie zornig sein. Hier sind einige überrascht. Wusstet ihr, dass Gott auch mal zornig ist? Aber natürlich, schmaler Grat. Ne? Also, unter Zorn kann man schnell Fehler machen. Aber noch ist es keine Sünde. Paulus sagt, zürnet, also werdet zornig, aber sündigt nicht. Christen können auch mal auf den Tisch schauen und lassen sich nicht alles gefallen. Oh, das war für mich eine schwere Lektion. Als ich mit 11 Jahren, als Gott mich bekehrt hatte, war ich manchmal zu nett. Meine Frau sagt, ich bin heute noch manchmal zu nett. Und ich erinnere mich, ich war so nett, dass ich beim Zeitung austragen, als kleine Kinder, die 5, 6 Jahre alt waren, mein Fahrrad getreten haben und meine Zeitung geklaut haben und mich angespuckt haben. Ich habe das alles für Jesus Willen ertragen. Nein, das war doof. Das war doof. Ich dachte, ja, ich will nicht wütend werden, macht ruhig weiter, bedient euch, kein Problem, tretet drauf, Gott segne euch. Bis ich irgendwann verstanden habe, aber Moment, aber Christen sind nicht dumm. Und es ist auch mal wichtig, Probleme, Konflikte entgegenzugehen und ernst zu nehmen. Aber denkt bitte nicht, Christen, bei denen läuft alles glatt. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn du mal gerade durchs Feuer gehst. Lass es dir gesagt sein, als Trost, als Ermutigung. Wundere dich nicht, sagt Petrus. Es ist ganz normal. Gott sitzt auf dem Thron. Er hat alles unter Kontrolle. Aber wisst ihr, was mich doch stutzig gemacht hat? Ich habe da noch was gelb markiert. Was mich noch stutzig gemacht hat, war diese Wörter. Klagen in der Gemeinde? Hey, wir sind doch die heilige Gotteskirche. Ein anderes Wort für klagen, meckern, murren. Hast du gesehen? Wie kann er? Der ist Christ? Der ist Christ? Der ist sogar Ältester. Der singt vorne. Ja, also heilig, ne? Aber hast du gesehen, meine Frau? Quatsch, meine Frau kann ja nicht sein, weil die sind doch Witwen, der Mann ist ja tot. Also bei den Witwen, hast du gesehen, meine beste Freundin Margret wollte Brot, aber die Maria, ja, Maria, die Mutter Jesu, klar, die kriegt 10 Brote. Ja, ist ja auch Maria und Maria Magdalena, die. Aber die Margret, nur warum sie aus Griechenland kommt, ja. Und die gehen in die Kirche und beten. Merkt ihr das? Gefährlich, giftig, da braucht sich was zusammen. Und es geht hier nicht nur um Brot, es geht um viel mehr. Sowas kann eine Gemeinde zerstören. Jemand sagte mal, wenn von außen Krieg kommt, gibt es noch Hoffnung, aber bei Bürgerkrieg, da ist es gefährlich, weil der Feind drin ist. Und so arbeitet auch oft der Teufel. Wenn er sieht, dass er von außen nicht, dann versucht er von innen Unruhe, schlechte Gedanken. Hast du gesehen? Meine Lieben, passen wir vor sowas auf. Das passiert schnell und das ist, ich wiederhole, ganz normal. Schaut mal, Jesus selber, wisst ihr, was er gesagt hat? Das sind krasse Wörter. Jesus sagte mal, es kann nicht ausbleiben, warnte Jesus seine Jünger, dass Dinge geschehen, die Menschen vom Glauben abbringen. Vielleicht ein bisschen komisch zu verstehen. Also was er damit sagen möchte ist, es ist normal. Man kann es nicht vermeiden, dass Skandale geschehen, Entrüstungen, die sind vorprogrammiert. Und auch leider in der Gemeinde Gottes. Und falls jemand sagt, das darf aber nicht bei der Gemeinde Gottes sein, wenn sowas passiert, dann ist die Gemeindeleitung schuld. Der größte Gemeindeleiter, den es jemals auf dieser Welt gab, war Jesus Christus selber. Und einer der 12 war ein Verräter. Also wenn ihr kritisieren wollt, müsst ihr bei Jesus anfangen. Aber der hat keine Fehler gemacht. Und trotzdem hat er es zugelassen, es gibt intern einen Verräter. Es gab zornige Leute, Jakobus, Johannes, die gesagt haben, Feuer vom Himmel, alle verbrennen. Und Jesus musste sie beruhigen. Es gab den Petrus, der ein Schwert nahm und sagt, Meister, ich mach's und haut ihm das Ohr ab. Jesus hatte viele Arbeit bei seiner ersten Gemeinde. Ne? Und die haben wir natürlich auch. Aber die gehen wir jetzt an. Also, erstes Fazit. Gott lässt mit Absicht Konflikte und Spannungen in seiner Gemeinde zu, um seine Ziele zu verfolgen. Er hat Ziele und welche werden wir jetzt sehen? Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie gehen wir jetzt diese Konflikte an? Lass uns gemeinsam lesen, wie geht die Geschichte weiter? Deshalb riefen die 12 Apostel die ganze Gemeinde zusammen und sagten, es ist nicht richtig, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkündigen. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen, sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. In diesem Abschnitt, das ist jetzt, ich sag mal, das Herzstück der Predigt, sehen wir 4 Sachen, was die Apostel getan haben. Nummer 1, sie rufen die ganze Gemeinde. Sie rufen alles zusammen und sagen, kommt mal alle her, alle mal zusammenkommen, wir müssen mal reden. reden. Ja, also wie sagt man, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Sprich, öffne dich, mach deinen Mund auf, rede. Man nennt das klare Kommunikation. Ich weiß, manchmal schwer. Schaut mal, unser Meister macht uns, ist ein Vorbild. Was sagt Gott zu seinem Volk? Der Herr spricht, kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Wer von uns im Recht ist, ihr oder ich, lasst uns sprechen. Vielleicht habt ihr ja doch recht. Ich meine, bei Gott wirst du nie recht haben, glaub mir. Aber Gott sagt, komm, let's talk, ist kein Problem. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Aber Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen und sagen, hey, Papa, was ist hier los? Und Gott sagt, ja, ich habe auf dich gewartet. Ich kann es dir erklären, aber setz dich hin, trink einen Kaffee, nimm dir Zeit, schön mal, komm runter, wir reden. Und dann schüttet man sein Herz aus. Also wir sehen, reden, Nummer eins. Nummer zwei, was haben die noch getan? Und das ist für mich persönlich das Wichtigste. Das Erste, was sie sagen, ist, es ist nicht richtig, wenn wir das Predigen vernachlässigen, die Verkündigung der frohen Botschaft. Es ist, guck mal, am Ende sagt Petrus und die anderen elf, die sagen, wir selbst setzen unsere ganze Kraft dafür ein, für Beten und für die Bibel, für Beten und für die Bibel, für Beten und für die Bibel. Jetzt könnte jemand sagen, oh, die möchten gern heiligen. Nein, das ist nicht, weil wir was Besseres sind. Das ist nicht, weil mir das unwichtig ist. Aber das ist, weil Jesus das Zentrum ist, weil Gott mich berufen hat, weil ich ihm treu sein soll und nicht Menschen gefallen soll. Man nennt das eindeutige Fokussierung, Priorisierung. Wir priorisieren. Du bist mir sehr wichtig. Aber egal, wie wichtig du mir bist, er ist mir wichtiger. In der Gemeinde ist das Herzstück, das Motto einer Gemeinde ist das Gebet und das heilige Wort Gottes. Er muss im Zentrum stehen. Niemals ich, niemals die Musik, niemals die Predigt an sich, meine Redekunst, der leckere Kaffee später, so gut, so lecker er auch schmeckt. Oder ich weiß es nicht, alle unsere Aktivitäten, Bibelkolleg, Kinderarbeit, Seniorenarbeit, alles, was wir tun, ja, ist alles schön, ist alles gut. Aber Gott ist das Herzstück. Und wenn wir das nicht priorisieren, dann wird es gefährlich. Ich finde das so krass, die Apostel, da passiert ein Problem und die sagen, oh nein, das Ziel nicht verfehlen. Und das ist wichtig. Lass dich nicht ablenken. Probleme kommen, eine Krankheit, irgendwas Schlimmes. Du wirst gekündigt. Vergiss nicht das Ziel. Vergiss nicht, er sitzt noch auf dem Thron. Jesus ist das Fundament deines Lebens. Er ist die geheime Kraftquelle. Auch in der Gemeinde. Jemand sagt, manchmal höre ich oft den Satz, Dennis, was hat denn jetzt Gott damit zu tun? Alles! Alles! Nimm jetzt nicht die Bibel mit rein. Was soll ich denn sonst reinnehmen? Comicbuch? Netflix? Was hilft mir denn? Was ist denn... Er ist doch für mich gestorben. Er ist das Herz meines Lebens. Er ist doch mein... Ich kann nicht Jesus ausklammern. Will ich auch gar nicht, weil der ist doch der Beste. Der hilft mir doch in allen Situationen. Nein, wir tun ihn genau hier rein. Genau in unserem Konflikt, in unserem Streit, hier und jetzt. Wenn du gerade mit deiner Frau oder mit deinem Mann streitest, mach mal, stopp, Jesus ist hier, wir kriegen uns vielleicht erstmal hin. Vielleicht hilft's, wer weiß. Priorisiere. Priorisiere. Bist du auf der Arbeit, stresst dich dein Chef, sag das schneller, schneller, schneller. Sag Halleluja. Ich spreche Halleluja. Kann sein, dass er dich danach kündigt, also vorsichtig, mach es nicht. Ja, ich fand das so gut vor ein paar Wochen, als der dieses Ehepaar mit den Kindern. Ne? Ich fand den Mann so cool, er hat mit 4 Kindern dann noch Pflegekinder und der hat den ganzen Tag gearbeitet, er kam nach Hause und ich fand das so lustig, wie der erzählt hat. Ich wollte die Tür aufmachen, wollte mich hinlegen, wollte essen, ich wollte mich ausruhen, den ganzen Tag Stress, aber bevor ich die Tür von dem Haus aufgemacht habe, sprach Gott zu ihm, mein Sohn, bevor du da reingehst, du hast viel Stress gehabt, deine Frau, deine Kinder, die haben auch ganz viel Stress gehabt. Also bevor du reingehst, halt mal kurz inne und bereite dich vor. Und er, bevor er die Tür aufgemacht hat, sagte er, Jesus. Und dann kam er rein und spielte mit den Kindern und hatte Kraft und konnte selbstlos sein. Das brauchen wir manchmal, priorisieren. Paulus sagt es, wie könnt ihr so blind sein? Wollt ihr etwa aus eigener Kraft zu Ende führen? was Gottes Geist begonnen hat. Ey, wir haben so toll angefangen. Wir haben so gut angefangen, sagt Paulus. Pfingsten, der Heilige Geist, die Gemeinde, Zeichen und Wunder passieren, Menschen bekehren sich, die Gemeinde wird voll. Und jetzt plötzlich sagen wir, danke Gott, wir übernehmen. Nein, machen wir es nicht. Bloß nicht. Wir haben mit Gott angefangen, wir machen es mit Gott zu Ende. Bis wir den letzten Atemzug hier auf der Erde. Ich habe mit Gott angefangen und nichts wird uns von Gott trennen. Die Strategie ist und bleibt. Priorisierung, Fokussierung. Wo hat Gott dich berufen? Bleib deiner Berufung treu. Das ist Nummer zwei. Nummer drei, bevor ich zu Nummer drei gehe. Man macht eigentlich keine Werbung, ne? Tut mir leid. Aber dieses Buch hat mein Leben verändert. Falls jemand auf den Geschmack gekommen ist, zu sagen, boah, ich muss priorisieren, beten und Bibel lesen. Apostel des Gebets, John Hyde, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er war ein Mann Gottes. Und da gibt es nicht dieses, ich weiß nicht, ob das Buch noch verlegt wird. Also die wurden auf eBay 143 Euro für dieses Buch. Bisschen übertrieben, ne? Also das muss vielleicht auf Englisch, gibt es vielleicht noch auf Deutsch, weiß ich nicht mehr, ob es verlegt wird. Dieser John Hyde, er war kein guter Prediger, aber er konnte beten. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einen berühmten Evangelisten, der hieß Chapman. Und er musste in England, er hielt Großevangelisation. Und er war mit diesem John Hyde gut befreundet. Und dieser Chapman, er bereitete alles für eine Großevangelisation vor, aber am ersten Tag fast keiner kam, alles war leer, kraftlos, Widerstand. Chapman, er verstand das nicht, aber da war kein Durchbruch. Die Menschen hatten... Und John Hyde, er saß da und hat sich das angeguckt und fing an zu weinen. Er hatte einen wichtigen Termin, aber der hat alle Termine abgesagt und hat zu Chapman gesagt, brich die Evangelisation nicht ab. Mach weiter. Ich werde nebenan ein Zimmer mieten und werde noch ein paar Tage hier bleiben und für dich beten. Am nächsten Tag wendete sich das Blatt. Tausende Menschen strömten. Er konnte frei predigen. Menschen lernten Jesus kennen, nahmen ihn an. Das war eine ganz andere Atmosphäre. Und nach der Evangelisation, dieser Chapman, der suchte den John Hyde. John, ich muss dir was erzählen. Weißt du, was passiert ist? Der John Hyde sagt, ich weiß, was passiert ist. Ich war ja auch da im Geist. Also, was hast du getan? Ich habe die ganze Zeit für dich gebetet. Das Gebet hatte den Einfluss und den Motor. Das Gebet verändert es. Und Chapman sagte, am Ende der Evangelisation hat dieser Evangelist sich bei John Hyde bedankt und John Hyde nahm ihn bei sich und sagte in seinem Büro, mach mal kurz die Augen zu, lass uns ein paar Minuten mit Jesus reden. Und dann war es für 5 Minuten Totenstille. Und Chapman sagte, dann fängt er nicht an zu beten. Und es wurde so still und der Chapman sagte, diese 5 Minuten haben mein Leben verändert, weil es kam so eine Kraft rein. Ich hörte ihn nur noch weinen. Und irgendwann mal sagte John Hyde nur 2 Wörter, mein Vater. Und der Geist Gottes fiel. Chapman brach in Weinen aus und seitdem hatte sein Dienst eine ganz andere Vollmacht. In diesen 5 Minuten, die er mit John Hyde gebetet hat. Ich will hier keine Menschen verehren. Was John Hyde kann, kannst du und ich auch. Gott hat keine Lieblingskinder. Es ist nicht der Gott, der den Unterschied macht. Wir machen den Unterschied. Willst du es auch? Du kannst es. Es steht dir offen. Du kannst frei im Heiligtum reingehen durch das Blut Jesu. Alle Gaben sind für dich da. Machen wir weiter mit dem dritten Punkt. Entschuldigung, irgendwie. Dritter Punkt. Sucht in der Gemeinde. Wow! Und ich kann aus meinem persönlichen Leben erzählen, ich hatte Menschen, die mich gesucht haben. Und die gesagt haben, Dennis, da ist doch was. Mach es. Du hast doch was. Versteck dich nicht. Da oben. Du hast Gaben. Und wir schaffen nicht alles. Wir brauchen euch, ich brauche dich. Und du brauchst mich, wir brauchen uns. Und die Apostel sagte, hey, wir sind hier nicht die 12, was weiß ich, big, Auserwählten, keine Ahnung. Sucht unter euch. Was hast du? Sage nicht, du hast nichts. Sage nicht, du hast nichts. Gott hat jedem was gegeben. Sucht in der Gemeinde 7 Leute und die machen sich auf der Suche. Ich weiß nicht, wie die gesucht haben, aber die haben gesucht und haben gefunden. Meine Lieben, Teamarbeit. Ihr alle seid der eine Leib von Christus. Jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Paulus redet, es ist eine Metapher, ein Symbol, er redet vom Körper. Die Hand kann nicht sagen, ich brauche diesen Fuß nicht, der stinkt. Der Fuß kann nicht sagen, Hand, sei mal leise, ohne mich kommst du nirgendwo hin. Versuch mal mit deinen Händen zu laufen, viel Spaß. Ja? Also oder zu sagen, ja, der Oberschenkel ist schon wichtig, aber das hier, das ist noch viel wichtiger. Dann ist mein Körper im Streit mit sich selber. Es muss harmonisieren. Gott ruft uns als Familie, als Gemeinde. Wir sind seine Braut. Ihr seht so viele Bilder, aber alle drücken das Gleiche aus. Einheit, Einheit. Das, so arbeitet Gott. Also Nummer 3, Teamarbeit. Nummer 4, diese Leute. Und jetzt finde ich das so krass. Ey, die müssen doch nur Essen verteilen. Ey, sorry, was kann daran so schwer sein? Essen verteilen. Das kann doch jeder. Der Nächste bitte, der Nächste bitte. So wie an der Kasse. Also ist eine wichtige Arbeit, will ich jetzt nicht, ne? Okay, Entschuldigung, will ich jetzt nicht diese Arbeit kleinreden. Aber ich meine Essen verteilen. Da sind ein paar Brote. Okay, ich meine, aber jetzt, auch das kann schwer sein. Nehmen wir mal an, da ist, ich weiß nicht, warum ich auf diesem Wort Margret komme, falls jemand Margret heißt, Entschuldigung, ja. Also da ist die Margret, ach die, Moment, aus welchem Land kommst du? Griechenland. Da haben wir nochmal diese Brote, die etwas älter sind. Oh, Maria, ja, Maria, da nehmen wir mal dieses Brot, ne? So frisch aus dem Ofen von Johannes. Seht ihr? Auch da kann man falsch mit einer falschen Herzenshaltung dienen. Und deshalb haben sich die Apostel die Kriterien ganz gut ausgedacht. Sie sollen einen guten Ruf haben. Die sollen voll vom Heiligen Geist sein. Die sollen Weisheit haben. Bei alles, was wir tun, tun wir es zur Ehre Gottes. Sogar wenn du Staub sagst, oder einen ganz großen Dank auch von meiner Seite an die, die gestern hier aufgeräumt haben, auch das, oder vielleicht sogar gerade das, sieht Gott. Und es ist wichtig und es ist heilig und es ist für Jesus und das macht die Sache heilig. Es ist nicht so wichtig, was du tust, aber es ist wichtig, für wen du es tust und wie du es tust. Das sieht Gott. Denke nie, keiner sieht mich. Denke nie, ich bin unwichtig. Denke nie, es ist nicht so wichtig. Nein, es ist wichtig, es ist heilig, weil du machst es für Jesus und Gott applaudiert. Die Engel applaudieren und die jubeln dir zu und die sagen, hör nicht auf, mach weiter. Wir brauchen diese Kriterien. Ein guter Ruf, voll mit dem Heiligen Geist und Weisheit. Und diese biblischen Kriterien sind wichtig. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf Menschen sehen. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. 1. Samuel 16, 7. Ich liebe auch diesen Vers, Jesaja 66. Ich will aber den ansehen, der demütig ist, der zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor mein Wort. Dass wir das, also zittern, vielleicht denkt, boah, Dennis, das sind jetzt harte Worte, aber das Wort Gottes ist heilig. Gott ist heilig. Wir haben es mit einem dreimal heiligen Gott zu tun. Deshalb auch diese Kleinigkeit, die du tust, ist nicht klein. Es ist für den König der Könige und er sieht es und er nimmt es an. Tu es mit Freude. Tu es vom ganzen Herzen und Gott wird dir den Lohn dafür geben. Fazit, klare Kommunikation, eindeutige Fokussierung oder Priorisierung, Teamarbeit und biblische Kriterien sind die nötigen Werkzeuge zu einer Konfliktbewältigung. Hast du einen Streit mit jemand? Nimm dir Hilfe, kommuniziere klar. Ich persönlich würde bei diesen 4 Sachen erstmal mit Fokussierung anfangen, bevor du mit jemandem etwas klären möchtest. Geh nicht sofort und sage, was soll das? Wir müssen reden. Jetzt, hier. Bevor du das tust, kläre den Streit erstmal mit Jesus und sage, Jesus, ich habe vor, mit ihnen einen Streit zu klären. Was sagst du dazu? Und ihr werdet sehen, da passieren Zeichen und Wunder. Also da kann ich aus eigener Erfahrung reden. Ich erinnere mich, ich habe einmal ein guter Freund von mir hat mich sehr, sehr verletzt. Und ich habe Monate das für mich behalten, aber irgendwann mal konnte ich nicht mehr. Ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, du bist doch Christ, du bist doch mein Freund, wie konntest du das? Und er hat mich erstmal so gefühlt eine halbe Ewigkeit drehen lassen. Und nach einer halben Stunde hat er mich irgendwann mal angeguckt und hat gesagt, Dennis, was genau willst du jetzt eigentlich von mir? Und ich gucke ihn nach einer halben Stunde und sage, also eigentlich hast du mir nur gefehlt. Du hattest keine Zeit für mich. Und er guckte mich an, seine Augen wurden nass. Und er sagte, kannst du mir verzeihen? Und ich, ja. Und das war's. Wir haben uns umarmt und sind nach wie vor noch sehr gut befreundet. Ja, also ich hab keine Ahnung, was ich ihm alles eine halbe Stunde vorgeworfen habe, aber eigentlich wollte ich ihm nur sagen, du fehlst mir. Und das wurde mir erst so nach einer halben Stunde blablabla. Ja, also ich hätte vielleicht erstmal mir die Frage stellen sollen, was genau verletzt dich jetzt? Fokussiere es, rede mit Gott und priorisiere erstmal, Gott, du bist das Wichtigste. In diesem Streit, werd dir bewusst, was ist die Wurzel? Weil sonst denke nicht, weil, schaut mal, Entschuldigung, ich muss mir, das ist so wichtig, dieses Thema Streit. Also auch ich habe sehr viel Zeit verloren und viele unnötige Tränen gehabt, weil ich diese Prinzipien in meinem Leben nicht angewendet habe und ich möchte heute einige damit ersparen. Schaut mir, was mich so berührt hat an dieser Textstelle, und das war für mich auch eine Warnung, weil ich bin manchmal so, ich will immer in die tiefer, in die Wurzel. Wie kommt es passieren? Warum hast du es gesagt? Nein, du hast das nicht so gesagt. Du hast es genauso gemeint. Und jetzt müssen wir klären, warum. Und ich bin oft so, wisst ihr? Habe ich von meinen Eltern. Ja, also ich muss immer tiefer und tiefer. Die Apostel, die haben nicht gesagt, was passiert da? Entschuldigung. Witwen werden vernachlässigt. Wer? Wann? Wo? Wie? Erstmal Protokolle schreiben. Wer hat was gesehen? Und alle mal nach dem Gottesdienst, alle mal hier vorne. Ja? Also du, okay, was hast du getan? Wer hat es gesehen? Warum hast du es getan? Müssen wir vielleicht Dämonen austreiben? Ja, Entschuldigung. Also manchmal wollen wir so stundenlang nee, das klären wir jetzt. Und wir gehen ja nicht raus, bis nicht alles auf dem Tisch ist. So dachte ich lang viele Jahre, bis ich eines Besseren belehrt wurde. Manchmal ist es wichtig. Man kann nicht alles verallgemeinern. Dafür fehlt uns auch jetzt die Zeit. Und ich möchte ja kein Seminar über Konfliktbewältigung. Aber manchmal muss man einfach nur, Gott, mach du. Und ich finde so toll an die Aposteln, die gucken nicht nach hinten. Die gucken in, das tut uns leid, dass die Witwen vernachlässigt werden. Ihr Witwen, ihr seid wichtig. Wir nehmen es an, wir finden gemeinsam eine Lösung. Fokussiert, nach vorne schauen, nicht in der Vergangenheit verbittern. Damals, erinnerst du dich, 1992, ich habe es nicht vergessen und er auch nicht. Nein, machen wir das nicht, machen wir das nicht. Ja, das Blut Jesu reinigt und wäscht von aller Sünde. Wir werden nie perfekt sein. Und einige Menschen wirst du auch nie ändern können und das ist auch nicht deine Aufgabe. Segne die Menschen. So wie wir die kleinen beiden Kinder gesegnet haben. Kinder segnen ist immer leicht. Die haben noch nicht so viel Schlimmes gemacht. Aber ältere Menschen segnen. Die soll ich segnen? Ja, also Kinder lieben wir alle. Aber sobald sie so älter werden, ne, je älter die werden, ja, bevor wir ihn segnen, müssen wir erstmal klar Schiff reden. Ne? Gott hat uns berufen, du sollst ein Segen sein und du sollst andere segnen. Und mein ist die Rache, sagt Gott. Das ist nie vom Herrn. Kommen wir zum letzten Punkt. Jetzt wird das Konflikt gelöst. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie beteten, Stephanus, ein Mann mit dem festen Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nächste Woche, wer neugierig ist, da ist erstmal Ostersonntag. In 2 Wochen geht's weiter mit Stephanus. Dann Philippus, der kommt in 3 Wochen. Prochorus, Nikanor, Timon. Keiner denkt, es sind Timon und Pumba hier, okay? Parmenas. Keiner denkt jetzt an Parmesan. Und Nikolaus, okay, da sage ich jetzt nichts, von Antiochia. Dieser war früher einmal zum jüdischen Glauben übergetreten. Die Namen sind, hören sich vielleicht teilweise etwas lustig an, aber die sind, man geht davon, man vermutet, dass es auch Juden sind, das machen die Namen deutlich, die nicht nur Einheimische sind. Also hier sehen wir auch die Weisheit der Wahl. Ja, also hätten wir jetzt 7 Einheimische genommen, alle auch Palästina, die sind alles gescheckt hier, die kennen wir von der Geburtsurkunde, Führung, Zeugnis, ist alles da. Ne, die nehmen auch irgendwelche Leute, besonders der letzte hier, Nikolaus, da wird sogar betont, der ist übergetreten, also er hat andere Wurzeln. Hier wurde mit Weisheit gewählt. Diese 7 Männer wurden vor die Apostel gestellt, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten, um ihnen diese Aufgabe zu übertragen. Und jetzt kommt die Konsequenz. Die Botschaft Gottes wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die auf Gott gehört und zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Alle waren einverstanden. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Aber, und jetzt kommt auch das Aber, die Apostel haben es bestätigt und haben die Hände aufgelegt, um die Aufgabe zu übertragen. Also wir sehen hier auch eine Spannung, weil oft, das ist auch ein wichtiges Thema, muss jetzt der Letzte einverstanden sein, also bei einer Gemeinde mit 500.000, wir haben Wahlen gemacht, hier hat einer Nein angekreuzt, neu wählen, wir müssen nochmal beten, weil alle müssen Ja ankreuzen. Wenn wir so machen, können wir ja die Entscheidung treffen. Also wir sehen hier, ich möchte jetzt nicht über Gemeindestruktur reden, aber die Apostel haben dafür gebetet und haben es bestätigt und hatten sozusagen auch das letzte Wort. Und dieser letzte Punkt, ich weiß, ich will keinen hier ermüden, aber das ist mir noch sehr wichtig. Ich habe hier, oder der Herr hat mir, glaube ich, da auch ein paar wichtige Stellen gezeigt. Harmonie, aber auch Ehrfurcht und jetzt kommt ein Wort, das gefällt uns nicht, Hierarchie. Eine hierarchische Anordnung ist der Wille Gottes. Der Hebräerautor, man vermutet vielleicht, dass es Paulus war, der schreibt in 13,17, hört auf die Leiter eurer Gemeinden, ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht so schwer. Sie sollen doch ihre Aufgabe mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selbst schaden. Eine wichtige Bibelstelle, eine moderne Übersetzung, hätte ich das eine ältere genommen, da wäre das erste Wort gehorcht. Gehorcht eure Leiter. Hätte ich eine noch ältere Version genommen, Entschuldigung, da steht Schlachter 1951, Martin Luther 1700, keine Ahnung, gehorcht euren Führer. Tut mir leid, ich weiß. Und gerade hier in Deutschland kann man so, Dennis, so kann man doch nicht reden. Hast du irgendwie ein bisschen Bildung vom Zweiten Weltkrieg schon mal gehört? Mir ist es egal, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Mir ist es wichtig, was in der Bibel steht. Und wenn in der Bibel steht, gehorcht eure Leitung, gehorcht eure Anführer, die der Herr diese Aufgabe gegeben hat, natürlich müssen wir aufpassen, wie wir heutzutage etwas rüberbringen. Natürlich müssen wir die richtigen Worte wählen. Aber wir verlieren einen Segen, wenn wir das sagen, nee, Moment, da ist etwas passiert vor 70, 80 Jahren. Wir müssen das hier ein bisschen umändern. Und ich arbeite in der Schule. Ich sehe, was daraus entstanden ist. Auch nicht gerade besser. Man kann immer von zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Natürlich ist dieses, keine Fragen, sei leise, Geräusche. Das ist nicht der Wille Gottes. Aber dieses, fühl dich frei. Hör auf deine Gefühle. Tu, was auch immer du willst. Und wenn es das Falsche ist, dann ändere doch. Alles steht dir offen. Du bist gut und alles, was du tust, ist richtig. Und Gott ist mit dir. Mach weiter. Ich sehe, was daraus passiert ist. Darf ich ein Beispiel machen? Ein krasses Beispiel. Vor einiger Zeit hatten wir in der Schule einen ganz, ganz schlimmen Tag. Es war Gott sei Dank falscher Alarm. Wir hatten eine Amokdrohung. Eine Amokdrohung und das war an diesem Tag an meiner Schule, da ging die Post ab. Und ich habe noch nie so viele Polizisten auf einmal gesehen. Überall um unsere Schule herum waren Polizisten. Und ich habe das schon gemerkt. Ich muss jetzt ein bisschen diskret sein. Ne? Aber mir war schon klar, dass es eigentlich ein falscher Alarm ist. Aber man ist leise. Man weiß ja nie. Und Gott bewahre uns. Das muss man ja sehr ernst nehmen. Natürlich muss man das ernst nehmen. Aber wisst ihr, was ich an dem Tag gelernt habe? Hierarchie. Wenn ich was gelernt habe, dann war es Hierarchie. Ich sage euch warum. Ich leite die Abteilung 7-8, also ich bin verantwortlich für die Lehrer der 7 und 8er. Und wir waren an diesem Gebäude und die Mittagspause war vorbei und die Schüler wollten in den Klassen. Aber wir wussten nicht, ob sie durften, weil die Amokdrohung war ungefähr für diese Uhrzeit. So, das heißt also, die Schüler sagten zu den Lehrern, können wir in die Klassen? Und die Klassenlehrer, wartet mal, wir fragen Herrn Gattarello, das bin ich. Dann kommen die zu mir, die Klassenlehrer, sagen, Dennis, können die Schüler in die Klassen? Ich sage so, Moment mal, ich frage mal den Schulleiter. Ich gehe zum Schulleiter. Und in seinem kleinen Büro waren 5 Polizisten. Und ich gehe zum Schulleiter und sage, können die Klassenlehrer fragen mich? Und er sagt, und der Schulleiter sagt, Dennis, nicht jetzt, ich frage mal die Polizei. So, dann fragt der Schulleiter die Polizisten. Und die Polizisten sagen, Moment, wir rufen in der Zentrale an, was der Oberkommissar dazu sagen hat. Und wir alle warteten auf den Zeichen, auf das Zeichen, auf das Zeichen, auf das Zeichen. Das war eine Katastrophe, sage ich euch. Und dann durften die Schüler endlich in der Schule. Aber jetzt kommt das Schlimmste. Der Unterricht war um 2 Uhr vorbei. Und wir wussten jetzt nicht, ob die raus durften. Und jetzt halte mal 7 Achtklässler für länger als 1 Minute im Klassenraum. Das gibt nichts Schlimmeres. Herr Gattello, ich habe einen Termin. Und ich gucke den Schüler an. Wen interessiert's? Gattello, ich habe einen Zahnarzttermin. Meine Mutter wartet draußen. Ich habe noch Fußballverein. Ich treffe mich gleich mit jemand. Mein Hund muss Gassi. Und ich da so, Klappe, setz dich hin. Und einige, die meisten haben es getan, weil die gescheckt haben, hier ist eine Gefahrensituation. Aber ein paar Schüler, die sagten, was läuft hier? Was machen die? Wir bekamen Eltern, die sich beschwert haben. Die wollten zum Anwalt, weil wir die Schüler länger da drin gelassen haben. Ja, also da war so ein... Es kamen Lehrer zu mir, die gesagt haben, Dennis, warum weißt du es nicht? Du musst doch, aber das muss schneller gehen, Dennis. Die ganze Welt hat sich beschwert. Und ich frage mich, hat irgendjemand darüber nachgedacht, dass diese Polizisten zu unserem Schutz da sind? Hat irgendjemand darüber nachgedacht, dass die Politiker vielleicht von Gott angesetzt sind, damit es dir gut geht hier in Deutschland? Hat irgendjemand darüber nachgedacht, dass die Gemeindeleitung ihr Bestes tut, damit es dir gut geht? Hat irgendjemand darüber nachgedacht, dass deine Eltern morgens aufstehen und für dich arbeiten gehen, weil sie dich lieben? Denkt jemand daran, auch mal die Obrigkeit, die Autoritäten zu respektieren? Wenn ich manchmal Christen sehe, die jeden Mist posten und dich nicht fragen, ob das der Wille Gottes ist, weil das machen doch alle, die blöden Politiker. Das ist nicht vom Herrn. Es steht dir gar nicht zu, so zu reden. Deine Aufgabe ist zu segnen und nicht zu verfluchen. Denn alle das tun, du tust es nicht, weil du bist das Licht dieser Welt, weil Jesus in dir strahlt. Versteht ihr, was ich meine? Gott hat Autoritäten gesetzt und die Bibel sagt, er hat den König. Ja, damals musste man einen König ehren. Der Kaiser Nero? Petrus, das war nicht inspiriert vom Heiligen Geist. Doch, doch, das ist das Wort Gottes. Und ich bin einen Tag später durch alle 7. und 8. Klassen, in alle Klassen reingegangen und habe denen gesagt, willst du, und da habe ich die Schüler gesagt, das nächste Mal sitzt du auf dem Knopf. Und dann musst du entscheiden, ob es eine Amokdrohung ist oder nicht. Und Gnade dir Gott. Da habe ich den Schülern gesagt, dass du auf den Knopf drückst und sagst, falscher Alarm, alle Schüler gehen raus und jemand verlässt sich oder noch schlimmer stirbt. Dann wirst du mit diesem Gewissen ein Leben lang leben müssen. Das willst du nicht, ne? Dann sei lieber leise und gehorche. Entschuldigung, dass ich das so hart ausdrücke, ich weiß. Aber der letzte Satz ist doch wichtig. Dies würde euch nur selbst schaden. Harmonie, Ehrfurcht, und hierarchische Ordnung. Genauso lassen sich in euren Gemeinden Leute von falschen Visionen leiden und vergehen sich am eigenen Körper. Sie leugnen Gott als ihren Herrn und Richter und lästern alle höheren Mächte. Und jetzt kommt, das wagte nicht einmal der Engel Michael. Und er ist doch ein Fürst der Engel. Als der Teufel ihm Mose Leichnam streitig machen wollte, sagte Michael, der Herr soll dich bestrafen. Mehr hat er nicht gesagt. Er beschimpfte und verurteilte den Teufel nicht. Diese Leute aber spotten über die Dinge, die sie überhaupt nicht verstehen. Ohne jede Vernunft, wie die Tiere, folgen sie nur ihren Trieben. Damit richten sie sich selbst zugrunde. Sehr harte Worte, ich weiß. Aber schaut mal, man könnte ja sagen, wenn man jemanden lästert und fertig macht, einer ist doch wirklich böse. Ey komm, der Teufel in Person. Den können wir doch so richtig lästern. Und sogar da hatte der Erzengel Michael, der größte Engel im Himmel, Respekt. Der Teufel wollte den toten Mose klauen. Der Engel hatte einen Befehl, Mose zu begraben. Als der Teufel kam, sagte er nicht, was willst du hier, Teufel? Ah, du und du und Punkt, 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 Punkt. Nein, er sagte nur, der Herr, er wird dich verurteilen. Das ist eine. Und er war leise. Und dann sagt der Judas hier, und er hat nur ein Kapitel geschrieben, der Judas, er redet über Menschen, die über alles herziehen, die Autoritäten und nicht respektieren. Und da, meine Lieben, brauchen wir eine Ordnung. Und wir sehen, was die Konsequenz ist. Die Zahl der Gläubigen, also die Menschen beobachten uns und die sehen, wie wir reden. Und wenn die sehen, dass wir auch Ehrfurcht haben, dass wir auch eine Ordnung hier haben, und Ordnung ist nicht negativ, Ordnung ist unser Schutz, dann werden die beeindruckt sein. Und das wird den berühren. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also letztes Fazit, Hierarchie und Gehorsam, Ehrfurcht und Ordnung. Ja, das alles gehört zum Willen Gottes und führt zur Bekehrung verlorener Seelen. Ich möchte dir zum Schluss diese drei Fragen stellen und die Lobpreisband kann gerne schon mal nach vorne kommen. Ich möchte gerne am Ende noch mal eine Zusammenfassung machen, weil das war jetzt heute, ich entschuldige mich, sehr viel, ich weiß, aber es war, lag alles auf meinem Herzen und das allererste, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, ist, wenn du zu jemandem gehörst, der sagt, Dennis, diese Ordnung in der Kirche finde ich schön, aber der Chef von der Kirche, also Jesus, den kenne ich noch gar nicht. Dann musst du natürlich erstmal mit Jesus anfangen. Ja, also, weil, wisst ihr, Christen können enttäuschen, aber Jesus Christus enttäuscht nie. Ja, er ist das Oberhaupt, sagt die Bibel. Er ist der, dem die Gemeinde gehört und er passt auf uns auf. Und wir sind seine, ja, die Bibel vergleicht es mit Schafen, wir sind seine Schafherde und er ist unser guter Hirte, der auf uns aufpasst. Und das ist doch meine allererste Frage. Kennst du Jesus wirklich? Wenn nicht, dann entscheide dich heute für ihn. Öffne dein Herz gleich jetzt im Gebet, wenn wir singen. Und komme auch gerne nach dem Gottesdienst nach vorne und wir beten für dich. Und dann jetzt zur Predigt selber. Hast du Streit irgendwo in deinem Leben? Gibt es Konflikte? Gott lässt es mit Absicht zu, um seine Ziele zu verfolgen. Also wundere dich nicht, wenn du gerade im Streit bist. Das wird auch nicht der letzte sein. Aber Nummer zwei, willst du wieder aus dem Streit raus? Da denke über diese Punkte nach. Hast du dich fokussiert auf das Wichtigste? Ist dein Blick auf Jesus, auf Beten und Bibellesen? Kommunizierst du klar? Sprichst du die Sachen an? Nimmst du dir die Zeit? Arbeitest du im Team? Und hast du diese biblischen Kriterien? Weisheit, voll mit dem Heiligen Geist. Und Weisheit voll mit Heiligen Geist. Und jetzt habe ich das dritte vergessen. ja, und Nummer drei, herrscht bei dir Ordnung? Entschuldigung, herrscht bei dir Unordnung? Ist da bei dir Chaos und vielleicht sogar Stolz? Dann vergiss nicht, das ist nicht der Wille Gottes. Demut, Hierarchie und Gehorsam, also eine Ordnung in deinem Leben, in deiner Familie. Ja, es muss ja mit deinem bei dir anfangen, in deinem Haus, ist der Wille Gottes. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Wollen wir unsere Augen schließen? Wer will, kann auch gerne sitzen bleiben, wer jetzt vielleicht sitzen bleiben möchte. Wichtig ist, es spielt jetzt keine Rolle, ob du sitzt oder stehst, aber sprich jetzt mit Gott. Frag dich selber, wo stehst du gerade in einem Konflikt? Was zeigt dir gerade Gott? Wo zeigt der Heilige Geist, mein Sohn, meine Tochter, da ist noch Unordnung? Da ist noch Bitterkeit, da hast du vielleicht Schwierigkeiten, dich unterzuordnen. Ja, vielleicht fällt es dir gerade schwer, weil du sagst, Dennis, du kennst nicht meinen Chef, du kennst nicht meinen Lebenspartner, du kennst nicht meine Eltern, du kennst nicht den Streit mit dem Gemeindeleiter oder was auch immer. Wir haben Vorgesetzte. Wollen wir vergeben? Wollen wir loslassen? Wollen wir uns auf Jesus fokussieren? Lass Gott machen. Er schenkt dir den Frieden. Thank you.